Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Erst vor wenigen Tagen hat das Kabinett ein Gesetz für den schnelleren Wohnungsbau beschlossen und schon reden wir drüber. Meine Limo trinke ich heute mit Professor Dr. Thomas Nern vom Lehrstuhl für Wohnungswirtschaft und Management an der HAWK Hochschule in Holzminden. Es geht in unserem Gespräch vor allem um geförderten Wohnungsbau. Wir sagen ja immer, dass der Bund eigentlich nur die Rahmenbedingungen setzen kann und gar nicht so viel Einfluss auf das Bauen an sich ausüben kann. Das tun nämlich die Kommunen, aber Thomas Nern sieht das ganz anders. Der Bund habe etwa, was die Zuschüsse betrifft, sehr viele Möglichkeiten, auf das Bauen einzuwirken, aber das müsse dann verlässlich bleiben.
Ich erhoffe mir, dass nicht nur zinsgünstige Mittel, die geben die Länder ohnehin immer weiter in ihren N-Bank, NRW-Bank, auf welchen Förderprogrammen die da sind. Dass wir nicht mehr über Tilgungszuschuss sprechen, sondern wir müssen wieder über echte Baukostenzuschüsse sprechen.
Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns gerne unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende Immobilien-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleichs-Newsletter erhalten Sie exklusive News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Ganz herzlichen Gruß, Professor Nern von Freiburg nach Hannover.
Ja, vielen Dank. Ich grüße doch lieb zurück.
Wie der Gruß von Freiburg nach Hannover ist ja auch ein Gruß zwischen mehreren Bundesländern. Das möchte ich heute mal betonen. Bei unserem Thema Bauen und Wohnen geht es ja ein Stück weit auch um das föderale Element. Und ganz banal, als wir den Termin ausgemacht hatten, da war mir gar nicht klar, dass heute Frohnleichnam ist. Aber da Podcast machen und Limo trinken, sowas wie Urlaub ist, da habe ich damit sowieso kein Problem. Sie sind heute auch nicht an der Hochschule, aber Sie haben noch nicht etwa Semesterferien, oder?
Nee, wir haben noch keine Semesterferien. Wir haben noch normalen Betrieb an der Hochschule und Semesterferien beginnen erst im August. Und das,
okay,
nennen das ja sowieso vorlesungsfreie Zeit, weil ja im Semester eigentlich auch noch quasi zum Schluss was passiert. Aber für die Studierenden endet das quasi der Vorlesungsbetrieb dann jetzt Mitte Juni, Anfang Juli, und dann geht's in die Prüfungsphase.
Und wie haben Sie sich das organisiert? Sie sind wahrscheinlich auch nicht jeden Tag in Holzminden, oder?
Na, wir haben schon so eine quasi Anwesenheitspflicht von 3 Tagen und das organisieren wir uns dann natürlich in den Stundenplänen. Und wir sind ja auch eine Präsenzhochschule. Da legen wir über einen großen Wert drauf, dass die Studierenden zu uns kommen und wir in kleinen Gruppen mit denen tatsächlich dann auch Unterricht machen.
Dann gehen wir mal in Medias Res. Sie werden ja verfolgt haben, dass das Kabinett gestern dieses Gesetz für den schnelleren Wohnungsbau beschlossen hat. Kommunen sollen jetzt die Möglichkeiten bekommen, Genehmigungsverfahren zu straffen und so weiter. Es sind viele Maßnahmen, die hier umgesetzt worden sind seitens des Bundes. Also das letzte Wort darüber, wie der Wohnbau-Turbo dann konkret umgesetzt wird, das haben dann letztendlich die Städte und Kommunen. Und für mich hat dieser Bauturbo oder dieses Bemühen der Regierung, das hat so ein Stück weit auch gezeigt, dass der Bund zwar den Rahmen verbessert hat, aber doch nicht die großen Möglichkeiten hat, hier einzugreifen. Wird das jetzt, also der Rahmen ist verbessert, was wird das bringen Ihrer Meinung nach?
Naja, das ist tatsächlich eine grundlegende Frage. Also ist ja immer interessant, wenn der Bund sagt, wir bauen jetzt mehr. Und der Bund sagt, bauen, bauen, bauen und die Bagger müssen rollen. Gleichwohl der Bund ja überhaupt gar nicht selber baut. So, da stellt sich ja immer die Grundsatzfrage eigentlich, wie meint der Bund das dann tatsächlich? Und wenn dann noch diese 3 T's kommen von Frau Huberts, die ja da sagt, Tempo, Toleranz und glaub Technologie, dann gibt das einem ja so ein bisschen so das Leitbild, den Leitcharakter, in welche Richtung es gehen soll. Also, mal auf den Punkt gebracht, es bedarf ja mehr als die Idee und der Theorie, dass jetzt mehr gebaut werden soll, sondern es muss Überzeugung, es muss Vertrauen wieder in den Markt kommen, dass sich das Bauen in Wohnungen für die Gesellschaft als auch für jeden Einzelnen lohnt. Und da hatte ich meine Befürchtungen in den letzten Jahren, dass das tatsächlich verloren gegangen ist.
Also Sie spielen an auf das Thema Förderpolitik?
Ja, natürlich. Ich spreche auf das Thema Förderpolitik an. Ich spreche auf das Thema politische Einflussnahme in dem Bereich Bauen, insbesondere in Wohnen an. Ich spreche an auf Erschwernisse, die in den letzten Jahren auf diejenigen, die sich für Wohnungsbau interessiert haben, zugekommen sind. Also die Landschaft, in der wir uns befinden, ist doch gerade im Wohnungsbau extrem komplex. Und wenn wir eben nicht nur über frei finanzierten Wohnungsbau sprechen, sondern über geförderten Wohnungsbau, da ist doch sehr viel Verunsicherung in den Markt gekommen. Investitionen werden aufgeschoben, sie werden zurückgehalten. Und dabei geht es mir gar nicht im Großen um das Thema Bürokratie, sondern es geht um einfach das Gefühl, das, was ich heute mache, mit einer Entscheidung für die nächsten 30 Jahre, kann ich das eigentlich so aktuell positiv bewerten oder nicht?
Was kann denn Regierung machen, um da Vertrauen wieder zu festigen, vor dem Hintergrund, dass eine Legislatur gerade mal 4 Jahre dauert?
Ja, das ist genau das Problem, Herr Labusch. Genau da liegt ja eigentlich die fehlende Konstanz. Also wir stellen doch, schauen wir uns doch mal an, wo eigentlich Wohnen als politische Dimension verankert ist in unseren Ministerien auf Bundesebene.
Ja.
Als 1949 bis 1953 unter Adenauer gab es tatsächlich ein Ministerium, das hieß Wohnungsbau. Das war eine klare Pointierung, eine Herausarbeitung nämlich des Bedarfs, Wohnen nach dem Zweiten Weltkrieg als soziales Gut für alle muss geschaffen werden. Das erste Wohnungsbaugesetz dann 1950. Das erste erst. So, und wenn wir das dann durchdeklinieren, ich gucke einfach nur vom Prinzip aus mal die letzten 25 Jahre. Der Begriff Wohnen ist ja teilweise verschwunden. Ne? Also unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder, kann ich mich erinnern, da hatten wir tatsächlich noch ein Verkehrsbauministerium mit auch dem Thema Wohnungswesen verankert. So, also die Konstanz des Wohnen hat daran stattgehalten. Und als quasi dann so die große Koalition CDU, SPD unter der Kanzlerschaft von Frau Merkel Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Und es hat sich gehalten bis 2021. Also wir haben von 2005 bis 2021 war Wohnen gar nicht mehr verankert als eigenständiger Begriff im quasi Ministerium unter allen anderen, also Raumordnung, Stadtentwicklung. Das kam ja dann mit Frau Geiwitz wieder dazu, dass wir quasi dieses, alle sagen ja mal Bauministerium dazu, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Das kann schon eine Antwort auf eine Frage sein. Ne? Also die fehlende Konstanz des Wohnens als soziales Gut für Menschen in quasi der politischen Verantwortung auf Bundesebene. Im Innenministerium vor Herrn Seehofer war es ja teilweise sogar als Anhängsel. Also es wurde wie so eine heiße Kartoffel, wurde das Thema Wohnen verschoben. Und ich glaube, darunter hat auch quasi diese Dimension gelitten dann.
Ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Wohnen tatsächlich gar keine große Rolle spielte, weil es ja hieß, Deutschland ist zugebaut, da brauchen wir nichts mehr. So lange ist es auch noch nicht zurück, das weiß man gar nicht. Nun hat jetzt die neue Bauministerin hat ja nun gar keine Zahl genannt der Wohnungen, die sie überhaupt bauen will. Da frage ich mich, ob das jetzt ein kluger Schachzug ist.
Also ganz kurz noch zu Ihrem Einschub, dass Wohnen quasi tatsächlich nicht mehr präsent war. Wir müssen auch ehrlich sein. Die Demoskopie hat uns gesagt, dass wir an unserer Bevölkerungszahl quasi am Maximum sind und dass die Bevölkerungszahl in Deutschland eventuell sogar sinken wird. Ne? Also das hatten wir vor 15,
genau, richtig.
17, 15, ich würde mal sagen 13 Jahren hatten wir das tatsächlich noch.
Also ja,
Politik ist ja schon verantwortungsvoll. Und Politik sieht ja auch, wo Handlungsbedarf ist. Wenn die Demoskopen dann sagen, also das Thema Wohnungswirtschaft, wir haben mit Leerstände gehabt in Berlin, wir hatten Leerstände in Hamburg, wir hatten die Leerstände tatsächlich auch in ländlichen Regionen. Das Thema war tatsächlich in dieser Form nicht in der Priorität so präsent. Ne? So, und auf die Frage, kein Ziel zu nehmen, ja, die Frage muss erlaubt sein, was sind eigentlich die Kriterien für den Erfolg eines Bauturbos? Und wenn ich die Quantität daraus nehme, sondern nur auf die Qualität gehe, Technologie, Tempo, Toleranz, dann fällt es mir natürlich schwer, das auch im Endeffekt zu bewerten. Ne? Und das ist auch eine undankbare Aufgabe, weil wer jetzt quasi heute starte im Bereich Wohnungsbau mit dem Gap, das wir haben, sehe ich möglicherweise erst in 2028 den Erfolg, vielleicht erst in 2029. Ne?
Also es ist richtig, aber ich denke auch möglicherweise ist es eine Antwort auf die Tatsache, dass die Ministerin zwar die Rahmenbedingungen verändern kann, aber letztendlich die Kommunen ja entscheiden, ob sie wirklich bauen wollen oder nicht. Und wenn jetzt nicht gebaut wird und also manche Kommunen sind ja da wirklich zögerlich, auch größere Städte, dann muss sich die Ministerin das nicht ans Revers heften. Also kann sie ja immer sagen, ich bin nicht schuld. Und das ist ja schon auch eine verrückte Geschichte. Also nochmal, also der Bund hat ja wirklich wenig Möglichkeiten, außer dass er die Rahmenbedingungen und auch wirklich die Förderlandschaft jetzt verändern kann. Jetzt soll das ja auch vereinfacht werden. Sonst können die ja nicht viel tun, nicht? Also auf Kommunen einwirken ist ja, vergiss es ja. Also wenn, dann kann das Land, aber der Bund doch nicht.
Also ich finde es immer interessant, wenn es dann heißt, der Bund hat wenig Möglichkeiten. Offensichtlich hatte der Bund so viele Möglichkeiten, dass Vertrauen in den Wohnungsbau zerstört wurde. Gehen wir doch mal davon aus, 2021 gab es einen Bundeswirtschaftsminister mit einer Agenda, die da auf einmal hieß, Ende Januar 2021, wir stoppen abrupt das bis dahin sehr erfolgreiche KfW 55 Förderprogramm für, Klammer auf, geförderten, Klammer zu, Wohnungsbau. Der wurde abrupt gestoppt. Das heißt, Projekte, die eine Baugenehmigung erwirkt hatten, die sich auf einen Standard 55 EE oder EH konzentriert haben, hatten von heute auf morgen keine Möglichkeiten mehr, hier Förderung zu beantragen. Und Sie kennen ja auch noch und wissen ja sicherlich auch noch, was dann passiert ist. Da wurden Fördertöpfe auf einmal geschlossen, dann wurden sie wieder geöffnet, dann waren nur noch 2,5 Milliarden drin, die waren innerhalb von einer Woche weg. Also andersrum hat die Bundespolitik schon einen großen Einfluss. Und jetzt, ja, wenn es ums Gute geht, dann heißt es so, wir haben keinen Einfluss. Ich sehe das anders. Die Bundespolitik hat einen maßgeblichen Einfluss, Impulse zu setzen. Wir wissen, dass es gibt die unterschiedlichen Programme. Es soll jetzt eine Bündelung der Programme geben. Es soll zwei Programme geben mit einer klaren Struktur. Ich erhoffe mir darin, dass nicht nur zinsgünstige Mittel, die geben die Länder ohnehin immer weiter in ihren N-Bank, NRW-Bank, auf welchen Förderprogrammen die da sind. Dass wir nicht mehr über Tilgungszuschuss sprechen. Tilgungszuschuss ist prima für den, der dann ein solches Objekt 30 oder 40 Jahre hält, weil die Tilgung ohnehin ja eingeplant sehr gering ist. Sondern wir müssen wieder über echte Baukostenzuschüsse sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass Finanzierung aufgebaut werden können mit den, ja klar, aktuell hohen Anforderungen der Banken, tatsächlich den Eigenkapitalpositionen wieder nachzukommen.
Ich finde ja auch spannend, dass da hatten Sie im Vorgespräch darauf hingewiesen, auf das Thema Kapitalströme, wie sich das auf die Wohnungswirtschaft auswirkt, die ja eigentlich von dem Thema verschont bleiben sollte. Stichwort, mit dem Thema Wohnen sollte man nicht rumspekulieren. Die Wirklichkeit ist ja anders. Also Immobilien sind als Anlageform sehr gefragt und die Bodenpreise bleiben teuer und dann damit dann auch grundsätzlich die Wohnimmobilien. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Wahrheit, die unveränderlich ist, oder?
Ja, absolut. Das ist absolut. Also es ist schade, dass wir die Chance nicht genutzt haben, wenn ich sage, wir, die Kommunalen, die Chance genutzt haben, so viel wie möglich in den, ich spreche immer nur über den geförderten Wohnungsraum erstmal, ne, Wohnungsbau.
Ja, okay.
Diese zu stärken. Jetzt muss man das, warum? Jetzt könnten Sie ja entgegenhalten, ja, wieso, die Zinsen waren doch sowieso niedrig. Ob ich jetzt von der N-Bank ein zinsgünstiges Darlehen kriege mit 0%, mit einer Verwaltungspauschale vom 0,5% oder ob ich zur meinem Bankinstitut gehe und da zahle ich 1,5% oder 1,2. Diese Zinsen hatten wir ja lange Zeit sehr günstig. Da könnten wir ja sagen, wofür brauchte ich da das Geförderte? Die Idee des Geförderten liegt aber darin, dass wir mit und den damaligen Zuschüssen, die es ja gab bis 2021, eine Eigenkapitalrentabilität auch für geförderten Wohnraum bei einer Miete von 5,60 Euro realisieren konnten zwischen 2,5% und 3%. Eine Eigenkapitalrentabilität. So, und das reicht einer gemeinorientierten Stiftung, zum Beispiel Belegschaftsstiftungen von großen Konzernen, reicht das aus, um für 30 Jahre Kapital anzulegen. Nehmen wir uns zurück in die Zeit, als es Minuszinsen gab. Also als es eigentlich für Kapitalanlagen, festverzinsliche, ja überhaupt keine Rendite gab. Da waren 3% Rendite auf eingesetztes Kapital, waren super, waren toll. Aber das funktioniert eben nur, wenn ich auch über echte Baukostenzuschüsse spreche. Die wurden halt gekappt und damit wurde dieses Modell des geförderten Wohnraums komplett zerschossen. Also deswegen muss man aufpassen. Wohnen als soziales Gut, finde ich auch, darf nicht zu einer Handelsware kommen. Auch da können wir nochmal einsteigen und überlegen, ja, was ist eigentlich passiert im Rahmen der Privatisierung von sozialen Wohnungsbeständen? Ist eigentlich genau. Das Auslaufen einer Mietpreisbindung, ist das eigentlich im Sinne des Erfinders? Auch wieder der Blick nach Österreich. Ne? Wohnen als soziales Gut. Die Eigentumswohnung, das muss man klar sagen, wenn die Menschen den Bedarf haben, eine Eigentumswohnung zu kaufen, dann dient das natürlich auch gerade der Alterssicherung. Dann dient das auch dafür, eine Sicherheit für sich zu haben, für die Familie zu haben, Eigenbedarfskündigung damit zu entgehen. Aber unsere Bevölkerungsstruktur, nicht jeder ist dafür und gerade in der heutigen Situation ist dafür mehr in der Lage, mit einem guten Job, einem guten Verdienst trotzdem Immobilieneigentum zu erwerben. Also müssen wir das...
Ja, völlig klar. Ich möchte mal nochmal auf das Thema Rendite mit Sozialwohnungen eingehen. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Darf man eigentlich mit Sozialwohnungen Geld verdienen? Und das ist jetzt ein Thema, das wird jetzt kocht immer mehr hoch. Wir haben in der aktuellen Immobilienwirtschaft auch dazu einen Beitrag, weil das immer stärker auch genannt wird. Also immer mehr Investoren sagen, ja, damit lässt sich Geld verdienen, weil eben auch die Förderungen verschiedener Bundesländer jetzt gestiegen sind. Wie stehen Sie dazu? Das sollte möglich sein, oder? Man kann was Gutes tun und da trotzdem Geld verdienen.
Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen das nicht nur überlassen den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Wir dürfen es nicht nur den Genossenschaften überlassen. Wir müssen stiftungs- und gemeinwirtschaftlich orientiertes Kapital den Weg wieder dahin öffnen. Die Liquidität dieser Stiftung, die ist da. Und das Anlagepotenzial ist auch da. Und die vermeintlich gemeinwirtschaftlich orientierte Stiftungen haben kein Interesse, einen Wohnungsbauentwickler zu unterstützen in der Entwicklung von Eigentumswohnung. Aber in der Gestellung von Wohnraum mit einer Bindung von 30 Jahren und einer Miete von 5,60 Euro bis 7,20 Euro, wo im Vergleich das Doppelte oder Zweieinhalbfache gezahlt wird, ist das eine tolle Möglichkeit, privat in Anführungsstrichen, also Stiftungskapital in diese Märkte zu bringen. Und noch eine Anmerkung, es ist schade, dass es uns nicht gelungen ist. Ich habe dafür viel geworben, in der Zeit der günstigen Zinsen städtische Grundstücke in einem Pool zusammenzubringen. Diesen Pool wie Erbpachtsverträge mit einem großen Volumen an den Markt zu bringen, in Form einer Anleihe, einer Verbriefung, wie auch immer, um dieses Bauland zu sichern für zukünftiges Potenzial, nämlich geförderten Wohnraum. Weil ein Grundstück ist nur einmal da. Und ist es einmal bebaut mit Eigentumswohnung, ist es uns entzogen für den klassischen Wohnen als soziales Gut, nämlich geförderten Wohnraum. Wir kriegen es nie wieder. Und die Zeit war eben so, dass ein Grundstücksverkäufer, selbst Städte ja gesagt haben, wir machen keine Konzeptvergabe, wir gehen einfach über den stumpfen Preis und Eigentumswohnungen nach oben gegangen sind in der Vermarktung bis zu 7.500, 8.000 Euro im Quadratmeter, da kann ich natürlich mit gefördertem Wohnraum nicht entgegenkommen.
Ne? Kann man jetzt, also ist der Zug endgültig abgefahren oder können Kommunen jetzt noch über eine anders geartete aktive Bodenpolitik doch tätig werden? Weil bleibt ja dabei, also das große Problem ist ja der Preis des Grund und Bodens.
Ja, der Zug ist nicht abgefahren. Es gibt immer wieder Rekultivierungs-, Konversionsflächen innerstädtisch, genutzt werden können. Industrie geht raus, Brauereien ziehen auf einmal, die innerstädtisch waren, ziehen auf einmal aufs Land oder eine andere Struktur. Für diese vermeintlich privateigentumsrechtlichen Grundstücke kann natürlich die Kommune entsprechende, Ideen entwickeln. Aber jetzt kommen wir wieder zum Punkt, ne? Bauen, bauen, bauen. Jetzt auf einmal der B-Plan, jetzt habe ich gelesen, der B-Plan, der angeblich 5 Jahre dauert, in 2 Monaten soll das geregelt werden. Also da kommen wir wieder in ein anderes Extremum und sagen, wie nehmen wir Menschen mit? Wie soll das funktionieren? Ne?
Ich glaube, es sollen ja nur die Möglichkeiten geschaffen werden. Ob das jetzt, das wird sowieso nicht passieren. Ich glaube, das Gute ist, die Ministerin kann dann immer sagen, ja, also ich habe denn die Möglichkeiten geschaffen und die Kommunen wollen ja nicht oder so. Jetzt nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Professor Nahn, wenn ich unterwegs bin, heißt es immer, das geförderte Bauen sei eigentlich gar nicht das Problem, sondern eher das Bauen für die Mittelschicht. Es gibt ja immer diese Quoten bei den Gemeinden, da, wenn es um neue Bauvorhaben gibt, dann gibt es hier so eine Quote, wo geförderter Wohnraum gebaut werden muss und der Rest dann aber möglichst teuer, damit sich dann das andere eben rentiert. Und auf der Strecke bleiben dann ja oft die frei finanzierten Wohnungen für Geringverdiener, die keine Sozialhilfeempfänger sind. Ist das Thema, also wie sehen Sie das? Ist das Thema, also man könnte meinen, das Thema oder geförderter Wohnbaum wäre nicht das Problem.
Ja, also ich finde das, dass Sie das ansprechen. Also sozialer Wohnungsbau, erstmal unterscheiden, das ist kein Bau für Sozialhilfeempfänger.
Ja, okay.
Wenn man sich anguckt, wer ist eigentlich berechtigt, in einer solchen Wohnung zu leben, dann würde ich behaupten, es sind 80% der deutschen Bevölkerung, die einem normalen Job nachgehen. Wenn wir uns mal die tatsächlichen Förderstufen angucken, das ist der Polizist, das ist die Krankenschwester, das ist die Rechtsanwaltsgehilfin, das ist Mitarbeiterin und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Das ist die Mitte, das ist die Mitte, quasi der Mittelpunkt der unserer Gesellschaft. Also lösen wir uns davon, dass geförderter Wohnraum gleich heißt wirklich immer, ja, mit vermindert sozialer Unterstützungsleistung. Aber natürlich zu Ihrer Frage, wie gehen wir mit der klassischen Mittelschicht um? Ne? Ich frage mich ja immer, über welche Wohnungen sprechen wir jetzt tatsächlich, über welche Mietpreise? Es gibt Wohnungsbaugesellschaften, die bieten tatsächlich an die geförderten, gedeckelten und frei finanziert. Und da stellen wir mal relativ schnell fest, das Gedeckelte nähert sich irgendwann relativ schnell dem frei finanzierten an. Ich gucke hier gerade so in die Region Hannover, wo wir da war ursprünglich gedeckelt geplant für 9,50 Euro. Die werden mittlerweile auch vermietet für 13,50 Euro und die frei finanzierten sind bei 14,50 Euro. Also da muss auch ein Umdenken bei dem vermeintlich möglicherweise dem einen oder anderen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften passieren.
Ja.
Es geht immer um die Mitnahmeeffekte. Wie weit gehen wir tatsächlich? Und was wollen wir da?
Ja.
Und deswegen ist die Idee der Mietpreisbremse und die Idee der Mietpreisbremse auch dann nochmal kritisch zu hinterfragen, nämlich Neubau zurückzunehmen von 2014 vielleicht jetzt auf 2018 oder 19. Also Bundestagswahl. Es gibt eine Partei, die hat das Thema Mieten unglaublich gut bespielt, das war die Linke. Die Linke hat es geschafft, tatsächlich, und das sehen wir auf jeder Bundestagswahl, die können Sie urnachstellen, dass auf einmal Mieter als Wähler, nämlich 1:1 mit der Erfordernis, da muss was passieren, direkt in den Fokus quasi der Ansprache kommen. Und denen ist gelungen, mit so unglaublich guten Spots darzustellen, dass hier etwas im Argen liegt und das zu erkennen. Die Umsetzung hinterher, da stelle ich mir genau die gleichen Fragen. Ne? Also wie soll das jetzt wirklich funktionieren? Und deswegen glaube ich, ja, Sie haben recht, dass die neue Bundesbauministerin das, was sie gerade sagt, sehr stark auf das Klientel der Mieter orientiert. Nämlich zu sagen, Mietpreisbremse, wir tun was gegen die Mietpreisentwicklung. Aber da muss man eben drüber diskutieren und sagen, führt die Mietpreisbremse wirklich dazu, dass eine Wohnung neu gebaut wird? Nein, das wird's nicht, aber es dient eben der Bewahrung des Zustands, zumindest in meinem Distrikt, in meinem Stadtteil, dass hier nicht großartig Mietpreiserhöhungen noch möglich sind.
Ja, also interessanter Aspekt. Ich möchte noch mal auf eine Frage kommen, vielleicht um das noch mal zu klären. Also jetzt, ich lese immer vom geförderten Wohnungsbau. Jetzt hat der Haushaltsausschuss des Bundestages hat jetzt hier weitere Gelder freigesetzt. Es geht Milliarden an Bundesmitteln. Die Länder, die hauen da noch was drauf. Und jetzt, also das betrifft das Thema geförderter Wohnungsbau. Und dann lese ich auf der anderen Seite, dass die Bundesländer den sozialen Wohnungsbau sehr stark forcieren. Inwieweit hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, also über allem, ich würde es als definieren, über alles ist der geförderte Wohnraum. Und im geförderten Wohnraum gibt es den mehr oder minder mit sozialen Aspekten tatsächlich hinterlegten Wohnungsbau. Also Housing First, zum Beispiel für Wohnungen, Obdachlose, dauerhaft, nicht wohnhaft, sesshafte, spezielle Programme zu machen. Studierenden, Wohnen für junge Menschen, Wohnen für Menschen im Auszubildendenalter und Wohnen für Menschen im Alter, also quasi ab der Erfordernis, möglicherweise sozialen Service in Anspruch zu nehmen. Und klassischer Wohnungsbau für Menschen, des Mittelstands, nämlich günstigen Wohnbau zu schaffen. So könnte man es möglicherweise versuchen aufzugliedern. Also überall eigentlich der geförderte Wohnraum. Ich bin übrigens dankbar dafür. Ich bin übrigens dankbar dafür, weil wenn Sie mit Ihrem Projekt des geförderten Wohnraums und da können wir mal auf das Thema Kommunen auch nochmal kommen. Wer entscheidet? Was ist eigentlich Kommune? Frau Robert sagt, ja, die Kommunen können alle schneller machen jetzt. Ja, wer ist eigentlich Kommune? Da wird nie unterschieden zwischen Verwaltung und Stadtrat. Verwaltung bereitet vor, arbeitet ab. Stadtrat ist politische Ebene. Wer entscheidet eigentlich?
Richtig.
Ja, aber jetzt, wenn Sie mit einem Projekt, mit einem, sagen wir mal, sozialer Förderung kommen, wie ist tatsächlich die Anspruchhaltung im Stadtrat sofort? Ja, da kommt sofort Welle der Empörung. Wir wollen hier keine unterbemittelten Menschen in unserem Backyard haben. Ja, das ist möglicherweise das Thema Toleranz, was sie meint. Komme ich mit dem Thema geförderter Wohnraum, dann nehme ich diese Stigmatisierung zumindest im ersten Ansatz schon mal raus. Das Thema kommt immer schon wieder raus, jetzt, ne? Egal welche politische Couleur. Ne? Also ich habe ja mittlerweile über 25 Projekte im geförderten Wohnraum selber entwickelt und oder intensiv beraten. Insbesondere immer dann, wenn es auch um den Antrag in die politischen Entscheidungsgremien geht, auf der Landes- oder gerade auf der kommunalen Ebene. Das Thema kommt immer wieder. Es kommt immer wieder. Der Eigentumswohnungsbau erstaunlicherweise, hochpreisig, wird weniger stigmatisiert als der geförderte oder der soziale Wohnungsbau. Alle sagen, ja, wir müssen zum sozialen Wohnungsbau, aber keiner will es machen. Das ist genauso wie alle wollen zu McDonald's. Alle sagen, sie gehen nicht quasi, McDonald's ist furchtbar, aber irgendwie der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. Ne?
Sie haben ja eben nochmal, Sie haben immer wieder auf Österreich Bezug genommen. Wie ist das da organisiert oder was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? Blöde Frage, die habe ich immer mal wieder gestellt, aber ich glaube, in dem Punkt, da haben Sie, glaube ich, ein paar Botschaften zu geben.
Absolut. Also wenn wir Österreich, wir können natürlich auch Spanien, Niederlande, Frankreich. Die Grundsatzidee in Österreich ist doch wie folgt. Österreich aus der geschichtlichen Betrachtung einer Monarchie, in der Monarchie, wo Wohnungswirtschaft, wo das Thema Wohnen für die normale, einfache Bevölkerung kein Thema war. Grausam, schlechte, utopisch schlechte Wohnraumbedingungen. So, kennen wir bei uns ja auch. Die Kasernen der Urbanisierung, der Industrialisierung, was passiert ist, ne? Und das hatte Österreich auch, aber Österreich hat damit früher begonnen. Österreich hat quasi nach dem Ersten Weltkrieg für sich entschieden, dass das Thema Wohnen eine soziale Frage ist. Und das nie wieder zu diesem Thema kommen kann. Da muss man auch dazu sagen, in Deutschland ist ja quasi Wohnraum irgendwann auch dafür genutzt worden, politische Interessen zu verfolgen. Nur derjenige, der möglicherweise das richtige Parteibuch hatte, hatte eine Wohnung zugewiesen bekommen in der Zeit ab 1933. Und in Österreich ist es halt so, dass der Gemeindewohnungsbau entstanden ist nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt kommt der große Unterschied. Es gibt kein Auslaufen der Mietpreis, der Bindung. Das heißt, da war man sich immer klar, dass eigentlich in dem Grundbuch die Stadtgemeinde bleibt und es daraus auch, und das ist eben schön, in Österreich ist zu keinem Eigentümerwechsel gekommen ist, als bei uns die Mietbindung quasi ausgelaufen sind. Und ja, diese SPVs, diese neuen Zweckgesellschaften mit internationalem Finanzierungskapital und steueroptimiert auf einmal in Deutschland unsere Wohnungsbestände aufgekauft haben. Also der große Unterschied ist da gewesen. Seit in Wien sind, glaube ich, ja mittlerweile 2/3 der Wohnungsbestände in diesem Gemeindewohnungsbau unterliegen dem Gemeinwohl und dienen dazu, der Bevölkerung von ungefähr 650.000 Menschen adäquaten Wohnraum zu schaffen. Und in Deutschland gab es
eben einen Bruch. Jetzt wird immer gesagt, sorry, dass ich da kurz mal einhacke, da wird ja dann immer gesagt, ja, also jetzt haben ja dann die Eigentümer dann dort überhaupt keine Motivation, irgendwas zu tun, also sprich zu investieren, die Wohnungen energetisch zu sanieren. Ist das so?
Ja, also was das bedarf, wäre mal eines Punktesystems, wo eine Aktualisierung tatsächlich stattfindet. Das machen die Niederlande. Kritik kann man auch da äußern, wo Sanierung, Grundrissänderung, Ausstattungsstandards, Lagen mit eingehen, um ein Punktesystem dazu zu führen, dass möglicherweise eine andere Bewertung dieser Bestände dann auch verfolgen kann. Das liegt an der Motivationslage der Eigentümer, ob die das möchten oder ob die das nicht möchten. Aber ein solches Punktesystem würde natürlich auch Anreize dazu schaffen können. Ja? Aber es ist eben die Frage, ob das überhaupt gewünscht ist dann, ne?
Also das heißt, man kann das Österreicher Modell könnte man nicht eins zu eins auf, ja gut, wir müssten ja enteignen oder das ging ja eh nur für kommunalen Wohnraum, oder kann man das irgendwie adaptieren in Deutschland? Wie sehen Sie das?
Ja, wir hätten das adaptieren können, als wir die günstigen Zinsen hatten, dass wir tatsächlich das Thema der Grundstücke zusammenfassen und darauf städtisches Eigentum schaffen oder kommunal Eigentum schaffen über Wohnungsbaugesellschaften und dann zu bebauen, ohne eine Mietpreisbindungs quasi Laufzeit zu hinterlegen.
Okay.
Das hätten wir machen können, als wir die Zinsen hatten. Kommunen konnten so ein 0,5% quasi ja Darlehen aufnehmen. Das hätte wunderbar funktionieren können.
Und was sind die Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um hier ein bisschen, um das Bauen weiter voranzubringen? Ich meine, einiges wird getan. Vertrauen haben Sie angesprochen. Vertrauensbildung ist wichtig. Transparente Förderung ist sicherlich wichtig. Aber vielleicht auch im Zusammenspiel zwischen Bund, Land und Kommunen.
Ja,
gibt es da noch irgendwelche Ideen?
Ja, also ich würde da schon Unterschied machen. Also im öffentlichen geförderten Wohnungsbau sehen wir, dass tatsächlich so bautechnische Anforderungen gestellt werden, Auflagen. Also da plädiere ich immer schon dafür, ja, da müssen Auflagen passieren, aber wir müssen eben dafür sorgen, dass tatsächlich eine Umsetzbarkeit funktioniert. Ich spreche da nicht von schneller oder so. Also ich spreche da schon von Augenmaß. Also warum wird der öffentlich geförderte Wohnraum mit einem KfW 40 EE-Standard tatsächlich möglicherweise hinterlegt, wo ich auch noch eine QNG-Zertifizierung für schaffen muss? Das kriege ich aktuell gar nicht so schnell. Also die Kapazitäten für QNG sind ja am Rande der Möglichkeiten. Also selbst wenn ich jetzt geförderten oder auch normal frei finanzierten Wohnungsbau anbringen möchte und ich möchte die Sonderabschreibung quasi ziehen von 5% degressiv, dann wird mir das nicht gelingen, weil QNG unglaublich schwierig ist. Und auch übrigens auch da nochmal ein Gedankengang. Also den Sonderabschreibung für geförderten Wohnraum brauche ich meistens ja sowieso nicht, weil meine Mieteinnahmen schon so gering sind, dass ich ohnehin ja nicht über eine große Überdeckung da spreche. Ne? Und das ist übrigens eine Verlagerung, das muss man auch mal diskutieren, das ist eine Verlagerung auf die Generation, die da kommen. Weil die steuerlichen Vorteile, die sammle ich an und die nutze ich möglicherweise nach einem Ablauf von 9,5, 10 Jahren und finanziere damit möglicherweise zukünftigen Eigentumswohnungsbau in diesen vermeintlichen Gesellschaften, die da erstellt haben. Ne? Also auch da erfolgt irgendwie nicht die richtige möglicherweise Betrachtung nochmal. Also auf die Frage hin, öffentlich geförderter Wohnungsbau, überlegt bitte die Standards. Ich glaube, da ist jetzt der 55er Standard, ist jetzt im Gespräch. Da müssen wir gucken, wie wir mit Sonderabschreibung und bitte echte Baukostenzuschüsse. Das heißt,
genau.
Front Approach von vorne weg. Tilgungszuschüsse sind notwendig, weil ich ohnehin wenig tilge. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren muss eben was abgetilgt werden. Und bei der Frage des steuerbegünstigten Wohnungsbaus, den muss man vielleicht nutzen für möglicherweise dann Eigentumswohnungsbau, auch für quasi die Schaffung von Wohnraum für die Altersvorsorge. Auch da gibt es intelligente Möglichkeiten, das sollte man auch überlegen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, also wie gesagt, das sind jetzt, das geht ja locker. Wir sind auf bei 35,57. Also wir könnten hier noch locker 20 Minuten reden und es würde uns beiden nicht langweilig werden. Das gehe ich mal von aus. Wir machen einen Cut hier. Ich nehme das mit. Das ist sehr, sehr spannend. Ich würde immer als letzte Frage in der Limo immer die folgende: Wenn es die Möglichkeit gäbe, Herrn Nern, eine Limo zu trinken mit wem auch immer, lebend, tot, aus der Branche oder nicht aus der Branche, mit wem würden Sie sie gerne trinken?
Also wenn ich ehrlich bin, ich würde sie unheimlich gerne, er lebt nicht mehr, aber ich würde sie schon gerne mit Herrn Schäuble trinken. Herr Schäuble ist der Verfechter der schwarzen Null. Herr Schäuble ist der Verfechter des quasi ausgeglichenen Haushalts. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er die Vorteile eines solchen ausgeglichenen Haushalts heute noch so erkennt, maßgeblich der schwierigen Probleme, die wir haben. Verteidigung, Infrastruktur, soziale Frage. Ich würde ihn schon gern fragen, ob er vielleicht im Nachhinein mit der Betrachtung dieser schwierigen Situation, die wir aktuell haben, nicht vielleicht doch eine Verschuldung hätte angehen sollen.
Ganz vielen Dank. Das sind sehr nachdenklich machende, aber auch in die Zukunft weisende Aspekte, die im Gespräch, im potenziellen Gespräch mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister angesprochen werden würden. Das sind sicherlich auch Themen, die es jetzt zu lösen gilt in dieser Legislatur. Einen ganz herzlichen Gruß nach Hannover und bis ganz bald.
Gerne. Vielen Dank Ihnen auch, Herr Labusch. Es war mir eine Freude.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, bauen, 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 mal sehen, was hier in einigen Jahren wirklich passiert sein wird. Klar geworden ist tatsächlich, dass Kommunen die großen Pläne der Bundesregierung unterminieren können. Es ist ein hochkomplexes Thema. Jetzt werden ja die Grenzen aktuell wieder stärker geschlossen. Ist es da nicht denkbar, dass wir in 10 Jahren wieder über wachsenden Leerstand sprechen? Die Politik ist da nicht wirklich zu beneiden. Vielleicht wird es ja, das ist meine Hoffnung, künftig flexiblere Bauweisen geben und ein flexibleres Baurecht. Wir beobachten die Lage für euch weiter. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.